Der lang ersehnte Name. Immer wieder sah Eva nervös auf ihre Armbanduhr. Davon vergeht die Zeit auch nicht schneller, sagte Jürgen belustigt. Ich kann es einfach nicht mehr abwarten, endlich die Adresse von diesem Axel Weiland zu bekommen, sagte Eva und verschüttete ihren Kaffee. Es stimmte, sie fand sich einfach in noblen Cafés nicht zurecht. Vor lauter Vorsicht passierte ihr ein Missgeschick nach dem anderen. »Na, dann wollen wir mal hoffen, dass es auch dieser Kerl ist«, meinte Jürgen und wischte mit seiner Serviette um Evas Tasse herum. »Was würde ich nur ohne dich tun?«, fragte sie und lächelte. »Wenn du das Mann weißt«, sagte er nur. »Wir könnten aber jetzt wirklich langsam losgehen«, meinte Eva. »Wir sind erst eine Stunde hier«, wandte Jürgen ein. »Und er hat gesagt, wir sollten gute 2 Stunden wegbleiben.« »Ich glaube, der meinte das ernst.« »War ja klar, dass du ihn in Schutz nehmen würdest. Aber ich halte es hier einfach nicht mehr aus. Ich muss mich bewegen, raus an die frische Luft. Und wenn du so lange hier sitzen bleiben möchtest...« Jürgen gab sich geschlagen. »Quatsch, natürlich komme ich mit.« Er winkte nach dem Ober und zahlte. »Das Geld gebe ich dir nachher wieder«, sagte Eva, die wie immer nur Bargeld im Portemonnaie hatte, mit dem sie höchstens eine Parkuhr füttern konnte. »Schließlich sind wir dienstlich hier. Ich kann das absetzen.« Sie schlenderten noch ein wenig die Straßen auf und ab, während Eva immer wieder auf die Uhr sah. Dabei gingen ihr 1000 Dinge durch den Kopf. Und das, was sie am meisten beschäftigte, war, warum sie ausgerechnet mit Jürgen mitten in der besten Gegend von Köln herummarschierte. Sie hatte ihn sich doch so gut es ging in den letzten Monaten vom Hals gehalten. Und nun? Hoffentlich nahm er ihre gemeinsame Exkursion nicht als Aufforderung, ihr auf Schritt und Tritt zu folgen. Okay, er hatte ihr in gewisser Weise das Leben gerettet, auch wenn das übertrieben war. Denn auch die anderen am Strand hätten sich schon um sie gekümmert. Was versprach er sich bloß davon? Ja, sie würde ihm, wenn sie wieder auf Langeoog waren, klipp und klar erklären, dass es nichts zwischen ihnen gab, aber auch rein gar nichts. »Worüber denkst du gerade nach?«, fragte Jürgen plötzlich. »Ach, nicht so wichtig. Ich war in Gedanken auf Langeoog. Ja, ich bin auch froh, wenn wir endlich wieder da sind.« Man vermisst die Ruhe dort schon, findest du nicht? Ja, ganz schön hektisch in so einer Großstadt, erwiderte Eva. So, jetzt könnten wir aber wirklich wieder zum Juwelierladen laufen. 1,5 Stunden haben wir jetzt ja schon geschafft. Okay, dann mal los, sagte Jürgen und hakte sich bei ihr ein. Eva verkrampfte sich sofort, wollte seinen Arm aber auch nicht einfach abschütteln. Noch brauchte sie Jürgen ja. Da sind sie wieder, wurden sie kurz darauf von der Angestellten begrüßt. Ich hole den Chef. Sie verschwand die Stufen hinab. »Ich hätte ja nicht übel Lust, mir auch mal den Keller anzusehen«, meinte Eva. Dann hörten sie wieder das Husten. »Es war gar nicht so leicht«, fing der alte Mann an und legte einen Stapel Papier auf den Glastresen. »Denn ich bin auf etwas Komisches gestoßen.« Eva und Jürgen machten große Augen. »Es wurde hier von meinem Vorgänger zwar so ein Ring angefertigt, den sie mir vorhin gezeigt haben«, fing er nach einer gefühlten Ewigkeit wieder an. Aber es war nicht dieser. »Wie meinen Sie das?«, fragte Eva ungeduldig. »Nun, der Ring, den Sie mir gezeigt haben, trägt das Datum 11.05.2006. Aber er wurde nicht hier gefertigt. Das verstehe ich jetzt nicht«, sagte Eva. »Sie haben doch eben gesagt, dass Ihr Vorgänger...« »Nun, nur nicht ungeduldig werden, junge Frau«, mahnte der Mann und schob seine Brille hoch. »Es wurde ja ein Ring in diesem Haus gefertigt, der dem, den Sie mir gezeigt haben, zum Verwechseln ähnelt. Nein, man könnte sogar sagen, dass er ein Zwillingsstück dazu ist. Aber es gibt da ein winziges Detail, in dem er sich unterscheidet.« Eva hätte diesem Mann am liebsten den Hals umgedreht. Sie hasste es, wenn jemand die Spannung unnötig in die Länge zog. Sie verkniff sich allerdings eine weitere bissige Bemerkung, als Jürgen sie dezent anstieß. »Sie wollen jetzt sicher wissen, was das ist. Habe ich recht?« fragte der Mann überflüssigerweise. »Nun, es ist das Datum, oder besser gesagt die Jahreszahl. Der Ring, der in diesem Haus geschmiedet wurde, trägt das Datum 11.05.2008. Eva traf fast der Schlag. »Dann haben wir ja jetzt schon 3 Ringe, die im Prinzip identisch sind, aber aus verschiedenen Jahren stammen«, stellte sie mit ernster Miene fest. »Das kann doch unmöglich Zufall sein. Und es handelt sich ganz bestimmt auch nicht um 3 verschiedene Frauen, die Maren heißen.« Der alte Mann sah sie mit Unverständnis im Blick an. Natürlich, wie sollte er ihr auch folgen können? »Haben Sie vielleicht Fotos von dem Ring gemacht, der hier gefertigt wurde?«, fragte Eva. Der Mann lächelte. »Aber natürlich, hier verlässt kein Stück den Laden, ohne dass wir die Arbeit nicht in Wort und Bild festhalten. Man weiß ja nie, ob nicht ein Stück nachgefertigt werden muss, weil es verloren ging. In der Tat, murmelte Eva. Die Gefahr besteht wohl immer. Aber was ist eigentlich mit dem Namen des Auftraggebers? Der Mann blätterte kurz in den Papieren. Ah, hier hab ich's. Er heißt Axel Weiland. Verdammt, das wird ja immer interessanter, meinte Eva. Kann ich Ihre Unterlagen eventuell für die weitere Ermittlung ausleihen? Der Mann formte einen Spitzenmund. Eigentlich nur sehr ungern, junge Frau. Sie bekommen sie auch bestimmt zurück, versprach Eva und zog schon an der anderen Ecke des Stapels. Es ist wirklich enorm wichtig für uns. Aber ich möchte sie unbeschadet zurück, sagte der Mann und gab dem Druck von Eva nach. Was hältst du von der ganzen Sache? Fragte Eva, als sie später mit Jürgen im Restaurant saßen. Sie hatten sich in ein erschwingliches Hotel eingemietet, weil es nach Evas Ansicht noch einiges in Köln zu ermitteln gab. Tja, schwer zu sagen, aber es scheint so, als ob dieser Weiland seiner Maren jedes Jahr einen weiteren Ring schenkt. Ist doch komisch, oder? Eva teilte eine Kartoffel und schob sich ein Stück davon mit ein wenig Gemüse in den Mund. Das macht doch kein normaler Mensch. Hast du eine Ahnung, was Menschen alles machen? Sagte Jürgen. Ich hatte da mal einen Gast in meiner Tourist-Info, der... Weiter kam er nicht, denn Eva schnitt ihm das Wort ab. Sorry, aber bitte verschone mich mit deinen Urlaubern. Davon habe ich nun wirklich die Nase voll. Wenn dieser Bekloppte seiner Angebeteten nun tatsächlich jedes Jahr einen Ring schenkt, dann ist das doch wirklich sein Problem. Und wenn unser Romeo genügend Kohle hat, dann ist das für ihn sicher überhaupt keine große Sache. Sie sah verzweifelt auf den letzten Schluck Wein in ihrem Glas. Soll ich dir noch einen bestellen? Erriet Jürgen ihr Verlangen. Oh ja, das wäre nett. Ich hätte heute Abend richtig Lust, mir einen anzuzwitschern. Wir haben uns doch richtig lächerlich gemacht mit unserer Ring-Ding-Sache. Sie kicherte. Keinen Schluck mehr, dachte Jürgen und winkte nach einem Kellner und bestellte noch eine Flasche. Es gefiel ihm ja, dass sie endlich mal ein wenig lockerer wurde. Und wer weiß, dachte er, vielleicht. Aber so weit wollte er nun wirklich nicht gehen. Am Ende legte sie ihm im Schlafzimmer noch die Handschellen an. »Was ist so komisch?« fragte Eva, als sie das Lächeln entdeckte, das um Jürgens Mundwinkel spielte. »Ach, nichts. Ich fühle mich nur einfach wohl hier mit dir in diesem spannenden Fall. Veräppeln kann ich mich alleine. Sag mal, wo bleibt der Wein?« Im nächsten Augenblick trat der Kellner an den Tisch und schenkte nach. »Also nochmal zu Maren«, sagte Eva und wischte sich mit der Serviette über den Mund. »Natürlich könnte alles ganz harmlos sein, gibst du mir recht? Aber dann muss man sich natürlich fragen, warum dieser Weiland mir nach dem Leben trachtete, richtig?« Jürgen nickte erneut und sie ließen ihre Gläser aneinander klirren. »Also bleibt uns nichts anderes übrig, als in ganz Köln alle Juweliere abzuklappern und nach Ringen zu fragen, die aussehen wie unsere, nur eine andere Jahreszahl eingraviert haben, richtig?« »Bingo«, rief Jürgen aus. »Ich sag ja immer, man sollte auf Frauen vertrauen.« »War das jetzt ein Reim?« Er kicherte. »Geht sicher als einer durch, wenn man kein Ringelnatz-Fan ist«, antwortete Eva. Sie schäkerten noch ein wenig herum, bis Eva plötzlich von unsäglichen Kopfschmerzen überfallen wurde und auf ihr Zimmer floh. Am nächsten Morgen machten sich die beiden nach dem Frühstück auf den Weg und durchkämmten im wahrsten Sinne des Wortes die Kölner Innenstadt. Ihre Suche beschränkte sich auf Juweliere, die noch einen Goldschmied beschäftigten. Denn es war klar, dass sie es nicht mit maschinell hergestellter Massenware zu tun hatten. Bereits im sechsten Laden hatten sie Glück. Auch dort erinnerte man sich an diese selten schöne Anfertigung. Eingraviert war das Jahr 2009. Ganz beflügelt von diesem Ergebnis verlief der weitere Tag wie im Flug und sie hatten auch das Jahr 2007 gefunden. »Das ist doch einfach unglaublich«, stellte Eva erschöpft fest, als sie sich am Nachmittag ein Plätzchen in einer italienischen Eisdiele gesucht hatten. Was bezweckt dieser Mann bloß mit diesen vielen Ringen? Vielleicht ist das so eine Art Versprechen von ihm, schlug Jürgen vor. So nach dem Motto, ich kaufe dir jedes Jahr einen Ring, um unsere Liebe aufzufrischen. Würdest du jemals so etwas Verrücktes für eine Frau tun? Ich habe kein Geld, das weißt du ja. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum die alten Ringe einfach verloren gehen. Vielleicht ist das alles ganz anders. Es könnte doch sein, dass unser Pärchen den neuen Ring mit dem Ritual feiert, den alten an einer bestimmten Stelle zu platzieren. Eva sah Jürgen anerkennend an. Ein sehr interessanter Gedanke für einen, der eine Tourist-Info leitet. Respekt. Und das hieße dann, dass wir, wenn wir weiter nachforschen würden, noch mehr von den Dingern in die Finger kriegen würden. Dazu müssten sie ja erst mal gefunden werden. Weißt du, was mir gerade für ein Gedanke kommt? Fragte Eva plötzlich und ließ ihren Eislöffel fallen. Jürgen schüttelte mit dem Kopf. »Es ist bald wieder der 11. Mai. Jürgen starrte sie mit offenem Mund an und sagte dann, »Du denkst, er schlägt bald wieder zu?« »Aber natürlich, er braucht doch wieder einen Ring für Maren. Und wenn unsere Vermutung richtig ist, dass er dafür immer einen Juwelier in Köln und sagen wir mal in der näheren Umgebung aufsucht, dann brauchen wir doch nur noch wie die Katze vor dem Mauseloch hocken und warten, bis die Falle zuschnappt.« »Yeses«, sagte Jürgen. »Genau, wir haben noch eine Menge zu erledigen. Zahl du mal und dann geht's los.« Die nächsten Stunden waren für Eva und Jürgen der reinste Marathonlauf. Zunächst hatten sie sich ein Branchenbuch besorgt und nach Goldschmieden in Köln und Umgebung gefahndet. Da sie jeden Laden persönlich aufsuchen wollten, rief Jürgen auf Langeoog und Eva bei den Kollegen in Wittmund an und sorgten für Vertretungsregelungen. Eva informierte danach noch Clara, damit sie sich keine Sorgen machte, auch nicht um ihren Opel. Sie kurften damit kreuz und quer durch überfüllte Straßen und über Autobahnen. Jürgen hatte das Fahren übernommen, da Eva beim dritten Porsche, der ihr die Vorfahrt nahm, beinahe einen Tobsuchtsanfall bekommen hatte. Am späten Abend hatten sie so über 20 Goldschmiede aufgesucht und informiert. Ein weiterer Hinweis auf einen Ring war leider nicht dabei gewesen. Sie hatten die Inhaber gebeten, sie sofort zu informieren, falls ein Mann mit dem Wunsch käme, genau so einen Ring mit dem Namen Maren und dem Datum des 11. Mai anfertigen zu lassen. Es stand viel auf dem Spiel. Das zumindest glaubten Eva und Jürgen. Die Ladenbesitzer hatten den Auftritt der Insulaner teilweise mit einem Lächeln kommentiert, der Eva zusätzlich zu der Tatsache, dass man Jürgen für den Hauptermittler gehalten und angesprochen hatte, wütend gemacht hatte. 3 Tage lang ging es so weiter und Eva schwor sich, ihre nächste Reise nach Köln in Turnschuhen anzutreten. Jetzt saßen sie wieder in ihrem Hotelrestaurant und tranken Wein und warteten, denn die Liste der Juweliere war tatsächlich abgearbeitet. Die nächsten Tage vergingen mit Warten, Grübeln und Anflügen von Verzweiflung, bis sie wieder Wein tranken und vergaßen, dass sich noch immer niemand gemeldet hatte. Abends fiel Eva todmüde in ihr Bett und konnte trotzdem nicht schlafen. »Was mache ich hier?«, fragte sie sich mehr als einmal. »Verbringe meine Zeit mit Ermittlungen in einer großen Stadt, die vielleicht ins Nichts führen. Und das mit einem Mann an meiner Seite, der nicht mal Ermittler ist. Was wollte Jürgen überhaupt hier?« Bei dem Gedanken wurde sie ärgerlich und stieß ihre Bettdecke mit dem Fuß nach unten. Es war ihr zu warm. Ein wenig brummte ihr der Schädel und irgendetwas in ihr drehte sich zudem. Was hätte man mit Ende 40 nicht alles Schöneres machen können? Sie könnte verheiratet sein, Enkelkinder haben, diese hüten und überhaupt ein sorgloses Leben neben einem verdammten Mann führen, der sie versorgte. Stattdessen stand sie vor dem Nichts. Mit Jürgen. Immer wieder dieser Mann an ihrer Seite, der ihr nichts als Ärger machte, dafür aber wenigstens die Rechnung zahlte. Und sie war weder dumm noch naiv. Er würde dafür schon irgendwann eine Belohnung erwarten. Und sie war sich nicht sicher, ob sie ihm diese wirklich würde geben können. Natürlich mochte sie ihn. Aber nun ja, auch nicht so sehr, dass sie ihre Prinzipien wären ihm in hohem Bogen über Bord schleudern würde. Sie musste ihm am nächsten Tag unbedingt reinen Wein einschenken. Als sie an Wein dachte, wurde ihr übel und sie rannte zur Toilette. Danach ging es ihr wesentlich besser und sie schlief kurz darauf ein. »Eva, ich finde, wir sollten abreisen.« Es war Jürgen, der ihr am nächsten Morgen beim Frühstück mit diesem Vorschlag zuvorkam. »Du hast völlig recht«, sagte Eva erleichtert. »Es macht wirklich keinen Sinn, hier noch 2 Wochen herumzuhängen. Wenn der Mann auftaucht, dann wird man uns, dann wird man mich informieren.« »Genau. Und dann werden wir zusammen wieder hierher fahren. Ich hoffe, ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt. Aber du willst doch wohl nicht etwa auch so lange bei Clara wohnen, oder? Nein, aber nur, wenn du mir versprichst, dass du nicht ohne mich wieder nach Köln fahren wirst, sobald es einen Hinweis gibt.« Eva überlegte einen kurzen Moment, doch dann nickte sie zum Einverständnis. Er hatte ja auch recht, es war zu gefährlich für sie als Frau, diesem Weiland alleine gegenüberzutreten. Und für die Einschaltung der Kollegen in Köln hatte sie einfach nichts in der Hand. Diese Großstadtpolizisten würden sie nur auslachen, wenn sie von ihrer Geschichte erzählte. Das wusste sie aus Erfahrung. In Großstädten spielten sich ganz andere Verbrechen ab, als dass jemand goldene Ringe verlor und diese durch neue ersetzte. 2 Stunden später waren sie bereits wieder auf der Autobahn.